Hallo zu Where is the Light, dem Millennium Podcast, mal wieder out of the box. Hallo Lennox.
Hallo Christian.
Hallo.
Ich war noch nie bei out of the box.
Ja, ich wollte gerade eben sagen, es ist Premiere für dich, ne?
Ja, absolut. Ich bin noch ganz aufgeregt.
Ja, das glaube ich dir. Und heute ist auch noch Halloween.
Heute ist Halloween.
Ich mache hier Anführungsstriche in der Luft. Wir haben eigentlich 24.10., wo wir aufnehmen heute.
Ja. Genau, weil ich kann Halloween gar nicht, weil da habe ich eine Lesung tatsächlich. Ich wurde eingeladen und genau, deswegen mussten wir das leider, was heißt leider, wir müssten es vorher machen halt.
Was vorher machen, genau. Und wir haben gesagt, jetzt ist ja dein Buch schon 11 Tage raus und wir quatschen einfach mal über dein Buch out of the box außerhalb von Millennium.
Genau. Ja, wobei, es ist ein Hexenbuch, also es passt, Frank Black hätte wahrscheinlich auch ermitteln können. Also es passt schon gut rein. Es geht, also es heißt Baby Witch. Baby Witch, das ist so eine Bezeichnung aus der, ja, TikTok, Hexen-TikTok-Welt, Witch-Talk-Welt. Da nennt man so Anfänger-Hexen, die nennt man Baby Witches. Das ist da so ein Ausdruck. Und kann ich ja gleich noch ein bisschen zu erzählen. Auf jeden Fall geht's halt, es geht letztendlich um eine junge Dame mit roten Haaren, die schon so aussieht wie eine Hexe, also wie eine Klischee-Hexe. Und die kommt in so einer IT-Firma morgens und fängt da an zu arbeiten. Und alle finden das total normal, bis auf ihr Chef, der so denkt, hä, wer ist das? Ich habe die nie eingestellt. What? Und dann gibt's noch die Verbündete, die er hat, ist quasi eine Dame aus dem Marketing, die so, ja, die ist so, geht jetzt auf die 40, die ist fast 40, aber die läuft da halt so rum wie Gothic aus den 80ern irgendwie. Ist halt so eine Kreative und die ist so eine moderne Hexe, also so eine, die Tarotkarten legt und die mit ihrer Mutter, die schon verstorben ist, so kommuniziert morgens immer so ganz gemütlich. Also alles so, ja, so, weißt du, so low-tech, so normal. Also nicht so wie in einer amerikanischen Fernsehserie, sondern einfach so entspannt, ne? Und die sagt eben auch, wer mit dieser Frau, mit der stimmt irgendwas nicht, die ist, glaube ich, eine, weil die sich auch für Hexerei interessiert, aber eben mehr auf dieser coolen, trendy Witch-Talk-Welt oder Witchtagram-Welt, also so wie es Booktop gibt oder diese ganzen Sachen gibt es, wird das halt, werden auch diese anderen Netzwerke alle so umgedichtet für Hexen.
Okay.
Und es gibt halt wirklich so eine Hexen-Community, ne? Und die meint halt, Mensch, die hat irgendwie da irgendwas, ist mit irgendwas in Kontakt gekommen, was nicht gut ist, denn in dem Moment, wo sie aus dem Auto aussteigt, stirbt der Taxifahrer und später stirbt dann noch wer und es passieren halt komische Sachen in der Firma und ist halt jetzt die Frage, was da ist. Und da eben alle das für normal finden, außer diese beiden, die sind so ein bisschen Scully Mulder-mäßig. Also der Kasper ist das ist dieser Abteilungsleiter, der sich angeblich eingestellt hat, aber sich nicht mehr dran erinnern kann, weil das auch nie passiert ist. Der ist halt so dieser Skeptik, ne? Also okay. der ist quasi Scully, der so sagt, wie Hexerei und so, was ist das? Strange, nee, kenne ich nicht. Und die Marketing-Dame da, die Jasmin, die ist halt so the Believer und die meint halt, da sind ganz Sachen ganz komisch. Und die beiden haben halt eine komplett andere Weltsicht, ne? Und müssen halt, würden doch niemals zusammen eigentlich arbeiten, aber dadurch, dass sie beide der Meinung sind, mit dieser Dame stimmt irgendwas nicht, raufen sie sich dann halt zusammen und werden so ein Team. Also, das ist so.
Ha, okay. Ich habe ja auch gleich gelesen, also ganz oben auf dem Einband steht es ja auch ganz fett, ihr erster Tag ist dein letzter.
Ja, genau. Hier, du musst immer so ein catchy, die Amis nennen das Logline, das ist so, weißt du, die berühmteste Logline, der ist zum Beispiel von Alien, das ist dieses, im Weltraum hört dich keiner schreien.
Ah, also, okay.
Ich wusste auch mal, wer diese Logline geschrieben hat, ich weiß gar nicht, der ist jetzt gestorben, glaube ich, letztes Jahr. Ich glaube, den habe ich tatsächlich in meinem, Ich mache immer so einen Nekrolog, also so einen Nachruf, weißt du, wer alles aus der Fantastik so gestorben ist im letzten Jahr. Und ich meine, im letzten Jahr, also Anfang diesen Jahres, hätte ich den reingepackt, musste mal nachgucken. Das ist so ein Typ, der so eine Werbeagentur hatte und der hat dann sich solche Sachen ausgedacht und der hat sich halt im Weltraum, hört dich keiner schreien und so. Und deswegen, ihr erster Tag ist dein letzter, ist auch sowas. Oder Nekrolog hatte sowas hier, der schrecklichste Horrorroman ist dein eigener Nachruf. Ne?
Das ist auch so ein Ding. Stimmt ja auch, ist ja auch wirklich so. Also das ist ja das Tolle, was ich immer so von euch ganzen Autoren immer so großartig finde, dass ihr irgendwie so ein Thema hat und aus diesem Thema dann ein komplettes Buch macht. Und das ist ja das, was ich ja dann auch gesagt habe, jetzt gerade bei Baby Witch. Wie bist du darauf jetzt gekommen? Laufst du so durch die Gegend? Hast du so einen Notizzettel dabei und sagst so, ah ja, da ist jetzt irgendwas mit Hexen und das schreibe ich mir mal schnell auf, so ein Gedanke, der dir vielleicht in den Kopf kommt? Oder wie entwickelst du das? Wie machst du das?
Also ja, ich habe Notizzettel, es nennt sich Samsung Handy.
Ja, gut, okay.
Also es ist tatsächlich so, dass ich arbeite mit OneNote, also das ist ja von Microsoft, ne? Und ist aber auch egal, ob das jetzt OneNote oder auf jeden Fall, die Sache ist halt, synchronisiert halt Notizen zwischen dem PC und dem Handy. Da schreibe ich immer irgendwas rein, also sowohl am PC als auch auf dem Handy, wenn ich irgendwas sehe oder irgend so ein Setting oder so. Und bei Baby Witch war das tatsächlich so, da habe ich alten Artikel gelesen, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über diese Witch-Talk-Welt, also diese Idee, dass du ja oft junge Frauen, also die ja, oft 16 oder sowas, aber auch teilweise, also meistens auf jeden Fall irgendwann höchstens in ihren 20ern oder so, die halt bei Instagram, bei TikTok und so weiter, auch bei YouTube, ja, einfach so ein bisschen sich über Hexerei austauschen. Also dann so Rituale filmen, ja. Also dann so sagen, hey, du, dir geht's nicht gut, also zünd mal eine Kerze an, mach mal dieses, mach mal jenes.
Ah, okay.
Und, oder du hast halt einfach einen Wunsch, ja, schreib den einfach mal auf ein Stück Papier und dann verbrenn das irgendwie und dann, ja, dann passiert halt irgendetwas. Das sind halt so esoterische Dinge. Ja. Aber das Interessante war, dass das im Grunde, ich fand halt diese Mischung so interessant, dass es auf der einen Seite ist, sind das nämlich so ganz alte Rituale, ne? Also so altes Zeug, aber es ist eben dann dieses moderne Medium, ne? Ich habe, glaube ich, in dem Buch habe ich irgendwo reingeschrieben, da erklärt dann Jasmin das nämlich dem Kasper irgendwie, wie das ist, und er sagt hier, dass das wichtigste Zauberutensil der Neuzeit ist nicht der Zauberstab, sondern das Smartphone. Und so kam ich da drauf. Und ich habe dann, das ist so eine Szene, von der ich nichts wusste, ne? Und es hat sehr, sehr so eine interessante Mischung aus, ja, so ein bisschen was Esoterisches, ein bisschen Feminismus, ein bisschen einfach auch schön, also naturverbunden und so. Also sind alles so Sachen, das ist im Grunde alles nicht neu, aber diese Kombination mit dem Handy fand ich halt total interessant, ne? Und dann hatte ich halt mal ganz kurz überlegt, ob das nicht mal was ist für Virus, also als ein, ja, vielleicht auch mal so einen Artikel zuzuschreiben und so. Und irgendwie hat mich dieses Setting dann einfach interessiert. Und dann hatte ich noch so eine andere Idee, das ist dann immer so, ne? Ich meine, Steve Jobs hat mal gesagt, Kreativität ist ja ganz einfach, du schmeißt einfach nur Dinge zusammen. In gewisser Weise stimmt es auch, ne?
Ja, stimmt.
Ja, also du hast
passen, ne?
Genau, die müssen halt passen, ne? Und da ist, glaube ich, auch der Unterschied, weißt du, mit der künstlichen Intelligenz oder so, weißt du, die kann auch Dinge zusammenwerfen, aber wirft dann irgendwas zusammen halt, ne? Und ich glaube, da fehlt dann halt der Kreative, der sagt, ah, das ist aber jetzt eine geile Kombi, ne? Und ja, wie gesagt, das war diese Hexenwelt. Ich dachte, ja, also ich fand halt, ich mag halt es nicht, einfach nur so ein 1:1 Klon von irgendwas zu machen. Also, weißt du, jetzt einfach, ich mache jetzt den Exorzist, aber der spielt dann vielleicht in Deutschland oder so. Und das ist jetzt kein kleines Mädchen, das ist jetzt ein kleiner Junge oder sowas. Aber im Grunde ist es der Exorzist, ja. Was ja auch okay ist. Ich meine, das kann man ja auch absichtlich so machen. Also, du kannst ja hingehen und sagen, hier ist irgendwas total erfolgreich, also mache ich das einfach nach. Und auch gut nach, ne. Also, es ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch tatsächlich so, dass das auch durchaus gerne gesehen und gelesen wird. Also es gibt ja immer so diese Behauptung, ne? Kennst du ja wahrscheinlich auch, ja, das habe ich alles schon gesehen, aber weißt du, wenn du dann abends gestresst auf der Couch sitzt, dann ist es halt in der Regel nicht der, weißt du, keine Ahnung, südafrikanische Problemfilm, der 17 Oscar-Nominierungen hat und, weißt du, der super gut ist, wo du auch sagen, der ist bestimmt ganz toll, aber den guckst du jetzt nicht, sondern du guckst irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendein Reboot von Terminator oder sowas, ne, und wo du genau weißt, am Ende, den werde ich wahrscheinlich voll scheiße finden, weil das irgendwie, weil die es wieder vermurkst haben, aber das ist trotzdem das, was du guckst, ne, weil das jetzt erstmal nicht so anstrengend ist, ne? Und deswegen, ja, ist es, also kann ich das verstehen, wenn man so eine Idee so 1:1 eigentlich nur klont, aber ich versuche halt immer einen neuen Ansatz zu finden. Und ich fand diese TikTok-Hexen irgendwie, das fand ich irgendwie schon mal eine interessante Figur irgendwo, ne?
Kann man das wirklich dann auch so finden? Also ist das jetzt so wie bei Necrologia, wie du ja schon mir erzählt hast, dass irgendwo in der Zeitung gibt es, sage ich mal, in Anführungsstrichen eine Schublade, die ich aufziehe und dann sage ich so, der Arnold Schwarzenegger ist jetzt verstorben, jetzt machen wir mal da einen Nachruf. Genauso ist das jetzt wirklich so, dass bei TikTok wirklich so Kanäle gibt?
Ja, du kannst bei TikTok kannst du gibst einfach Witch Talk ein oder du
Ah,
gibst bei
okay.
Instagram gibst du Witchtagram ein oder so.
Okay.
Du kannst auch jeweils das andere Keyword eingeben, weil das findet sich alles. Und dann bist du sofort bei hier, jetzt ist der Herbst und jetzt ist eigentlich eine super Zeit für die und die Rituale und jetzt steht auch demnächst, keine Ahnung, hier der Hexensabbat an, also irgend so ein Feiertag, ne? Und es gibt ja so verschiedene, so wie Jule und. Aber jetzt hat es natürlich Halloween, wobei natürlich die nicht Halloween nehmen.
Nee,
Sondern
bestimmt nicht.
ja, genau, ne, das hängt doch davon, da gibt's halt, und dann wird's halt so, und das ist auch der Grund, warum Jasmin in dem Buch so meint, da ist so eine Baby-Witch, die hat da irgendwie Mist gebaut, weil da geht halt alles durcheinander, ne, da gibt's dann halt so Sachen, dann gibt's dann irgendwann, da gibt's dann zum Beispiel diese Hexen, diese Wicca-Tradition, ne, oder dann gibt es gibt halt ganz unterschiedliche Dinge, die alle so ineinander gehen, und, ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Und da kann es dann sein, dass man Dinge kombiniert, die vielleicht besser nicht kombiniert werden würden. Ne? Also zumindest ist das in einem
Okay.
Horrorroman so. Ne? Im echten Leben muss man jetzt selber wissen, ne? Wie das ist. Nee, aber das habe ich. Also das war das Setting, was ich cool fand. Und dann hatte ich noch einfach so diese bescheuerte Idee als Konzept. Ich habe halt diesen. Ich dachte mir, was ist, wenn du so einen alten weißen Mann hast, ja, der in so einer Firma sitzt und denkt, die gut aussehende Neue, die, keine Ahnung, gerade mal so Anfang 20 ist, die ist total böse. Das ist eine böse Hexe. Aber niemand glaubt dir, weil alle so denken, du findest die halt doof, ne? Weil die jünger ist, weil die, keine Ahnung, weil die anders tickt als du und so weiter. Aber was ist, wenn der alte weiße Mann recht hat? Und das war halt so ein bisschen die Idee so. Also das war immerhin auch mal eine frühe Idee und dann hat das alles so miteinander kombiniert. Und dann ist es noch so, dass das Ganze, weil das hat auch viel Hexen haben unglaublich viel mit so Feminismus zu tun, weil das sind ja eigentlich so, also zur Zeit der Hexenverbrennung waren das ja, so naturverbundene Frauen, die auch was drauf hatten, ne? Und die wurden halt einfach umgebracht oder als Hexen verschrien, weil sie, glaube ich, cleverer waren als die Männer und das war nicht gut, ne?
Das war nicht gut, genau. Die waren dann sozusagen dann ein bisschen so feindselig gegenüber, in Anführungsstriche feindselig gegenüber der Kirche oder sowas.
Genau,
Deswegen
in
hat man gedacht
Wirklichkeit,
gehabt, schnell weggehen.
einfach nur die Kirche, die sagte, Scheiße, ihr könnt ja recht haben,
Ja,
also lasst
ja,
uns die
ja,
mal lieber
ja.
versenken
Ja,
und verbrennen.
genau, die hatten ja schon irgendwelche Kräuter oder sonst irgendwelche Mixturen
Genau.
gehabt, dass den Leuten dann wieder gut ging. Und das war halt dann schon Hexerei, ne? Deswegen hat man sie dann mal 20 Minuten untergetaucht und mal geguckt, wenn
Genau.
sie rauskommt und lebt noch, ist ja eine Hexe. Logisch.
Absolut.
Ja, also absolut logisch. Also empfehle ich in Rothenburg ob der Tauber übrigens das Foltermuseum, kann ich empfehlen. Da kann man sehen, wie Hexen damals behandelt wurden. Also für
Ja.
denjenigen, der es interessiert.
Ja, nicht lustig. Also
Nicht
genau.
lustig, nein, überhaupt nicht.
Das wäre, ich war ja auch in Rumänien letztes Jahr und da gab es in jeder Ecke ein Foltermuseum irgendwie.
Ui,
Das
ui,
gehört in
ui,
Rumänien
ui.
irgendwie dazu. Und
Ach du
das waren auch
Scheiße,
lauter
oh
so
Gott.
Mittelalter-Geschichten irgendwie, ne?
Ja,
Ja,
das war
ja.
ja mal, genau, du hast mir doch vor kurzem noch erzählt gehabt bei Ihnen im Vorgespräch, dass du auch da sogar für dein Buch bei einer Kartenlegerin warst,
Ja.
Tarot, ne?
Ja, genau. Also das war.
Ja.
Das war ziemlich abgefahren. Ich war auf der Magic Con letztes Jahr und da hatte ich das Buch schon geschrieben und war noch so ein bisschen in der Überarbeitung und so. Und da habe ich eine Kartenlegerin getroffen, die Beatrice, die hatte da auch einen Stand. Wir haben uns
Ja.
total gut verstanden. Und dann hat sie mir erzählt, ja, was machst du da so genau? Und ich dachte so, oder ich habe dann erzählt, ich mache was mit Tarotkarten. Und dann habe ich der so erzählt, was ich da mache. Und dann wurde ihr Gesicht wurde immer finsterer und dachte, das ist totaler Unsinn, was du da erzählst. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Und ruf mich mal an, ne? Also sie hat das total nett gesagt, ne? Also alles gut, ne? Aber das
Ja.
war schon auch so ein bisschen skurril, weil die hatte mir zum Beispiel ihre Karte gegeben, aber die hat dann mich einfach, also die hat mir nicht einfach ihre Businesskarte gegeben, sondern sie hat dann so ein Tarot-Tag gehabt, wo ich dann eine Karte gezogen habe und das waren dann die sieben Kelche und auf der Rückseite war halt ihre Visitenkarte so draufgeklebt oder so. Das ist die Visitenkarte, die ich von ihr habe, ne? Auch jetzt noch.
Okay.
Und ja, habe ich halt überlegt und dann habe ich irgendwann tatsächlich Monate später ich glaube, es war ein halbes Jahr später, als es dann wirklich darum ging, dass das Ding fast fertig war, habe ich die angerufen, ne? Und dann meinte ich so, oh, Lennox, ich hab, mit dir habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Und die wusste sofort, 7 Kelche und Sternzeichen Jungfrau, ne? Die wusste sofort, ne? Und es war schon ein bisschen spooky, ne? Und die hat dann gesagt, pass auf, ich lese selber gar keine Bücher. Ich habe also das einzige Buch, was ich lese, ist Herr der Ringe oder so, und das hat sie gelesen, ne? Aber sonst, aber ich habe da so ein gewisses Interesse daran, dass das kein totaler Unsinn ist, was du da schreibst. Also wenn du da Bock drauf hast, dann lass uns mal treffen. Und dann bin ich halt zu ihr und die wohnt halt in Köln und hat da eben so eine Kartenlegerpraxis. Und ja, da kannst, die macht halt so spirituelle Lebensberatung. Das heißt also Kartenlegen, Handlesen, Traumdeutung, also Sachen, ne? Und es ist ein bisschen wie das Klischee, also weil sie hat halt auch 2 Katzen, die da rumrennen und so. Also es ist schon
schwarze
so.
Schwarze Katzen.
Ja, die sind auch, ich glaube, einer heißt Nimrod. Es ist auch irgendwie alles so nach Silmarillion benannt oder so. Auf jeden Fall, das war halt super interessant und dann habe ich halt mal langsam verstanden, wie Tarot eigentlich überhaupt funktioniert. Und das, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, ich will dann die Zukunft lesen und da meinte sie, ja, das ist aber Quatsch, weil das sind eigentlich Wahrsagekarten, ne? Tarot ist, funktioniert anders. Das ist, da stellst du halt eine Frage und also da sagst du nicht, wie wird morgen das Wetter oder so, oder sondern, oder was passiert morgen, sondern du musst dann eher, du machst eher sowas wie, keine Ahnung, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, da haben wir jetzt so eine Beziehung, aber meint er das ernst oder nicht oder sowas, ne? Oder cool. Ich habe hier Stress im Job, Mobbing oder so, sind die mir böse gesonnen oder nicht, oder also du kannst sowas machen, ne? Und da kann dir Tarot dann halt so eine Richtung halt geben, ne? Und das ist total interessant. Dann haben wir so da haben wir dann auch so ein Geburtshoroskop gemacht, weil ich meinte, die wollte mir mal so Horoskop und Astrologie so ein bisschen erzählen und ja. So ein Geburtshoroskop, das ist auch total abgefahren. Das ist so, du guckst quasi am Zeitpunkt deiner Geburt, wie da die ganzen Planeten standen und so. Mhm. Und damit guckst du, und dann hast du noch so eben so Sternzeichen, und dann guckst du so ein bisschen, weißt du, die Venus ist in den Quadranten, also hat das irgendwie Auswirkungen auf dein Sexleben oder sowas. Das ist dann alles schon vorgestimmt. Das heißt, was du aber wissen musst, damit das geht, du musst ja genau wissen, wie zu deiner Geburt da diese Stern-Planeten-Konstellation ist, musst du halt erstens deinen Geburtsort wissen und die genaue Geburtsuhrzeit, weil sich das schon geändert hat. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt und die meinte so, ich weiß nicht so ganz sicher.
Okay.
Und dann meinte aber die Beatrice immer so, ja, und wenn das, also am besten fragt man immer erst die Mutter, die weiß meistens ziemlich genau, aber wenn nicht, musst du im Krankenhaus fragen. Also du musst das Einwohnermeldeamt anrufen und die dann kannst du deine Geburtsurkunde aus dem Krankenhaus anfordern. Da steht die Uhrzeit drin.
Krass.
Und das wusste ich auch nicht.
Nee, das auch nicht.
Okay. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dann irgendwie ich bin ja in Essen geboren. Dann habe ich erstmal in Essen dann irgendwie da angerufen und dann so ein Geburtsdings da und ich weiß nicht, 7,50 € oder so bezahlt, dass ich da eine Abschrift für kriege. Und Beatrice hat sich totgelacht und meinte, du hast das wirklich gemacht? Das ist ja krass, ne? Weil die wollte es mir eigentlich ja nur zeigen. Und ich dachte, hey, ich will das auch mal wissen und so, ne? Und dann hat die ihm so erzählt. Und dann war ich, also das war schon cool. Ich war dann bei ihr auch. Sie selber gibt zum Beispiel Kartenlegen, also Tarot, Ausbildung macht sie, ne? Das heißt, die hat dann so Schülerinnen, die lernen dann, wie man so Tarotkarten legt. Und dafür braucht man halt auch so Testkunden. Da war ich mal Testkunde und so und habe dann eben auch andere Damen da kennengelernt und die haben mir alles erzählt. Weißt du, ich schreibe dann immer mit über so Kristalle und wie, ja, oder da waren dann auch so. Ich war dann zum Beispiel bei meiner Session, wo ich also Fake-Kunde war und da war aber die Maria, die das irgendwie gelegt hat, die Karten, das ist doch total nett und so, die war so ein bisschen nervös. Da meinte dann die Beatrice, ja, du bist doch ein bisschen nervös, warte, ich sprühe mal ein bisschen Gold und so. Ne? Da gibt es eben so verschiedene Öle und ich weiß nicht, ob es jetzt Öle sind oder so Düfte halt auch. Und dann sprühst du die so in die Luft und dann irgendwas ist halt Gold und dann gibt es verschiedene so Dinge. Und das hat eben auch wieder was mit deiner Beruhigung zu tun und alles geht um Chakren und um deine Aura und all solche Geschichten. Ne? Und ich sitze dann immer da und finde das total spannend, weil ich denke einfach nicht so. Also was ist irgendwie, was ist
denkt so auch, also außer natürlich
Karten. Ja, aber das, und das war mir total wichtig, weil ich wollte halt nicht, weißt du, du kannst halt 2 Wege gehen. Du kannst einmal den Weg gehen, wenn du jetzt Hexen machst. Also ich wollte die böse Witch, die auf dem Cover, die Baby Witch, die ist schon so aus so einem Horrorfilm, sag ich mal letztendlich.
Okay.
Aber Die gute Witch, also die Jasmin, die wollte ich eigentlich schon so relativ realistisch zeichnen eigentlich. Also so, wie du das nicht in jedem Horrorfilm oder in jeder Serie hast. Weißt du, ich finde gerade diese amerikanischen Dinger, da hast du alle 10 Sekunden, hast du dann schon wieder der Feuer, der aus den Fingern kommt und all so ein Krabbeln. Und das ist alles so, weißt du, so Disney-mäßig.
Disney-mäßig,
und so.
Ja, genau.
Und ich fand es eigentlich mal cool, das so bodenständig zu machen irgendwie.
Okay. Und wie kommst du dann gerade so auf so eine Jasmin, sag ich mal? Hast du dann schon mal so eine Jasmin in deinem Leben erlebt? Dann nicht diese Baby-Witch, ich meine jetzt einfach vielleicht eine Frau, mit der vielleicht du dann so eine Parallele ziehen kannst oder so?
Nee. Die, okay. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Ich brauchte einfach, das war wirklich ganz konkret, der Kaspar, den konnte ich mir super gut vorstellen. Das ist halt dieser Abteilungsleiter IT-Firma, total kopflastig.
Den wir alle haben, ja, den kennt jeder, glaube ich, so irgendwo.
Naja, frag mal so eine Kartenlegerin. die kennt das auch von ihren Kunden, aber die ist ja in einer komplett anderen Welt, ne? Aber so ist das, ne? Und der ist dann, ich habe den 44 gemacht und so. Und das ist so ein Typ, der auch keinen richtigen Bock mehr hat. Weißt du, der ist so ein bisschen gedankt. Auch so ein bisschen fett ist, weißt du, der sagt, also okay, ich bin
Gesetzter.
Ja, genau. Ich bin noch zu jung für die Rente, aber so richtig Bock habe ich auf den Scheiß eh nicht. Und der Laden hat gerade auch neue Chefs bekommen. Das sind dann so, weißt du, so ein Ami-Hedgefonds hat gerade diese Firma gekauft. Eigentlich interessiert mich alles nicht mehr so richtig. Und eigentlich habe ich auch keine richtige Connection zu meinen ganzen jungen Programmierern, weil die machen so Dinge, da verstehe ich auch nichts mehr von, weißt du, die tätowieren sich den ganzen Tag und die schlafen nie, weil die zocken irgendwas und so Spiele, die kenne ich alle gar nicht. Und obwohl die nicht schlafen und auch eigentlich nur Junk essen, sind die topfit und sehen auch aus, als kommen sie direkt aus dem Fitnessstudio und irgendwie verstehe ich das alles nicht. Ne? Und ich komme super gut mit denen klar, die kommen auch super gut mit mir klar, aber irgendwie bin ich so ein bisschen, irgendwie habe ich nicht so meinen Platz gefunden, habe ich das Gefühl, oder habe ihn vielleicht mal gefunden, aber jetzt habe ich ihn nicht mehr oder so. Und dann sitze ich da in meinem Büro und weiß nicht. Diesen Typ, den kannte ich halt irgendwie. Ne? Und der hat jetzt eben das Interessante, dass der plötzlich diese Dame da hat, die irgendwie ja, komische Dinge passieren, wenn sie kommt. Und dann braucht die halt einen kompletten Gegencharakter. Und dann überlegst du dir halt, okay, dann habe ich einen Mann, also nämlich eine Frau, also ein bisschen jünger, okay. Dann auch nicht, dann ist die im Marketing und so, dann ist die halt nicht in der Programmierung oder sowas oder im Produktmanagement. Und da habe ich mal einfach alles. Und er ist zum Beispiel von den Klamotten, weißt du, er hat so dieses typische Business Casual, weißt du, so ein Polo-Hemd und so, ne?
Ja.
Und auch so ein leichtes Bäuchlein schon, ne, weil er einfach dann, ist auch so ein Nerd, ne? Der sitzt dann durchaus auch auf der liebt es, abends auf der Couch zu sitzen zu Hause, hat auch so eine super Eigentumswohnung und alles, ne? Weil er hat das Geld, ne? Aber irgendwie fehlt ihm so die Leidenschaft, ne? Und der guckt dann irgendwie irgendwelche Godzilla-Filme in der Originalfassung und isst dabei Chips und bestellt im Internet Schneekugeln, weißt du? Das sammelt Schneekugeln, der Typ, ne? Und
ist wahrscheinlich Single.
Er ist natürlich Single, ja genau.
Natürlich, ja, aber keine Frau hält's mit ihm aus.
Ja, irgendwie auch das, genau, aber auch da fehlt ihm, glaube ich, der Elan mal wirklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der irgendwie versucht, also eine Frau zu finden. Das ist ihm auch schon, glaube ich, schon wieder viel zu anstrengend jetzt erstmal, ne? Aber der kommt jetzt, der wird jetzt so reingeschmissen, also er wird auf seiner Comfortzone rausgeworfen, aufs Brutalste. Genau, und jetzt braucht ich halt einen Charakter, der genau andersrum ist. Und das war wirklich Arbeit, da hast du eigentlich vollkommen recht, weil ich hatte das Problem, ich schreibe das ja aus der Perspektive, das ist auch das Schwierigere gegenüber Nekrolog, ich schreibe das ja wirklich aus dieser Perspektive immer die Kapitel, also aus der Jasmin-Kapitel, dann habe ich ein Kaspar-Kapitel, dann habe ich auch andere Kapitel aus dem
Bad Guy. Ach so, immer aus der Sicht der Figur sozusagen.
Genau, und das ist ein bisschen schwierig, wenn du nicht so denkst wie die Figur, ne?
Okay.
Und dann war das für mich, ich konnte Jasmin super lange gar nicht schreiben, also ich konnte zwar sagen, die ist so, die macht das, aber so wie die denkt, das konnte ich irgendwie nicht so richtig. Und da musste ich erstmal lange mich da mit irgendwelchen Hexen treffen und so. Also Tarot, genau, oder auf Esoterikmessen gehen und solche Sachen. Ne? Und dann war das auch so, sie hat zum Beispiel, sie hat so Gothic-Klamotten, da war da auch eine Frage, was für eine Musik die hört, ne? Und dann habe ich halt verschiedene so Trance-Sachen rausgesucht, irgendwie mich dann mit Musik beschäftigt, mit der ich noch nie beschäftigt habe. Ne?
Ja.
Die kommt jetzt auch gar nicht so richtig fett vor. Aber ist so ein bisschen drin und dann musste ich halt auch, habe ich bei YouTube dann so Videos geguckt von so Bands, die ich also überhaupt nicht kannte und die voll aus so einer Trans-Gothic-Ecke sind und so, die man halt super bei Ritualen verwendet hat. Da habe ich ab und zu auch mal ChatGPT gefragt, wenn ich ein Ritual mache, was für eine Musik würdest du mir raten? Und Ja, so habe ich mich dem halt genähert, so ein bisschen. Ne?
Und es ist schon ungewöhnlich, ne? Wenn man dann auf einmal auf so eine Musik oder eine Szene trifft, mit der man ja vorher nie was zu tun gehabt hat. Und da muss man erstmal durchblicken auch. Also das kann ich für absolut nachvollziehen.
Ja, und ja. Ich musste verstehen, wie funktionieren eigentlich Rituale? Wie funktioniert Zauberei eigentlich? Mhm. Ne? Das war für mich ein ganz großes Problem am Anfang. Ne? Und das hat halt ganz viel zu tun mit, du visualisierst irgendwas. Also zum Beispiel, das klassische Beispiel ist zum Beispiel so eine Voodoo-Puppe. Ja? So eine Voodoo-Puppe ist halt, also das ist jetzt auch nicht, was die normale Hexe bei Instagram so macht. Ne? Aber die Voodoo-Puppe ist so letztendlich so diese Idee. Du hast ein Symbol, also du hast eben diese Puppe, die symbolisiert irgendwen und mit der machst du irgendwas, also du machst eine symbolische Handlung, indem du sagst, ich hau da jetzt so eine Nadel rein oder sowas und dann passiert halt dieser Person irgendwas. Das heißt dann auch nicht so wie im Film, dass sie dann sofort an dieser Stelle blutet oder sowas, wenn die jetzt so horrormäßig geht, aber der geht dann vielleicht nicht so gut oder so, aber du hast halt eine Idee, du visualisierst das Ganze in deinem Kopf und dann hast du irgend so ein Hilfsmittel, wo du dir was baust. Na, oder du hast jetzt, keine Ahnung, kannst du was machen wie, keine Ahnung, du hast eine starke Bindung zwischen zwei Personen und du willst jetzt diese Bindung auffüllen, weil die ist vielleicht ein bisschen eine toxische Beziehung. Dann kannst du so sagen, okay, ich habe jetzt zwei Kerzen und dann habe ich da, keine Ahnung, so, weißt du, so Bastband, das ich da rumwickel und dann lasse ich das mal so runterbrennen und sehe zu, dass dieses Band zwischen diesen Kerzen, dass das halt kaputt geht. Ja. Und das ist dann so symbolisch für dieser spirituelle Bund zwischen denen oder der wird dann aufgelöst. Also das ganz viel so ist so dieses dem Ganzen irgend so eine Form geben. Also das ist eigentlich so ein Ritual, ist immer so eine Art Stellvertreterkrieg mit Kerzen und Düften und solchen Sachen. Und das ist halt voll interessant und so musst du halt irgendwie denken. Ne? Und
hast du überhaupt irgendwas mit paranormalen Dingen zu tun oder so? Weil du bist ja selbst, ja, wie wir wissen, Horrorautor und Mystery-Fan. Mhm. Irgendwie recherchierst du da auch so, jetzt nicht nur für Buch, auch so, dass du da irgendwas liest oder hörst du noch irgendeinen anderen Podcast
diesbezüglich? Wenig. Es gibt einen anderen Podcast, also nicht Podcast, in YouTube, die heißen Ghosts, die machen so, das sind so Paranormal Investigators, da gibt es so ein paar und die kenne ich auch tatsächlich, die habe ich auch auf der MagicCon getroffen tatsächlich und Ghosts ist eigentlich ziemlich geil, die haben so ein Format, das nennt sich Lockdown, da gehen die hin und da gehen die in irgendeine Location, wo man wahrscheinlich Spirits findet, stellen halt überall solche, jetzt frag mich nicht, wie dieser Kram heißt.
Was du meinst.
Aber so Energieaufzeichnungsdinger und dann haben die auch verschiedene, machen die auch so auf, also aus Tonaufzeichnungen mit dem, wo man dann auch später was raushören kann. Und das geht eigentlich immer darum, ob da irgendwelche Energien da sind oder ob es kalt oder warm wird oder so. Und das ist eigentlich ganz interessant. Oder lassen die sich halt 72 Stunden da einschließen und gucken halt, was passiert. Also die waren zum Beispiel in so einem Horrorhotel und so.
Da kenne ich auch einige. Ja, das ist wirklich sau interessant. Ja.
Genau, und was die machen ist, das Witzige ist, die haben bei, ich glaube, Paraflix heißt das. Das ist ein amerikanischer Streaming-Anbieter, der nur so Zeug macht. Ja. Und da sind die der einzige Deutsche. Cool. Und ich glaube, bei YouTube laufen auch so ein paar Sachen, aber wenig. Das meiste läuft tatsächlich bei Paraflix. Und, und die beiden kenne ich halt. Und das ist irgendwie, so kriege ich halt so wieder Dinge mit, also die erzählen mir halt dann was und erklären mir
so Ideen so. Oder was, oder? Also
Inspiration. Ja, es ist, aber auch da geht es wieder mehr die Denke. Also ich will einfach wissen, wie ticken die? Das finde ich eigentlich spannend daran oder so. Also ich finde es so witzig, weil wenn du jetzt so Blair Witch Project guckst, oder das ist ja alles immer so auf Spannung aufbereitet auf eine Geschichte. Aber für die ist das halt so ganz normal irgendwie. Weißt du, du fährst da halt hin und dann baust du dein Zeug auf und das ist auch lustig, die reißen dann auch ihre Witze und so. Und das ist irgendwie komplett anders irgendwie von der Stimmung her. Das ist auch so, da passiert auch oft auf diesen Videos ewig lange nichts.
Ja, und dann auf einmal dahin, hast du den Schatten gesehen, hast du den gesehen? Und dann rennen die meistens ja immer diesen Serien, es gibt ja so viele von denen, hinterher und dann wird da was gefilmt und zum Schluss siehst du dann wieder einen leeren Raum und dann hörst du irgendwo wieder was knacken, dann rennen sie wieder dahin, gerade die sind Lost Places und so.
Ja, genau.
Und kann ich gerne auch einen Podcast empfehlen, der heißt Aktienzeichen Paranormal und die zwei machen das auch gut, die kommen hier aus Mainz, die zwei.
Okay.
Einfach mal Die haben, waren auch schon im Wald, im Prieselanger Wald. Also es ist so ein Wald, der anscheinend verflucht ist und so.
Ja,
und,
ja.
Ach, da kriegt man manchmal richtig Gänsehaut nur beim Zuhören schon. Also weil die dann wirklich da sind und die haben auch ein YouTube-Video da, dass die wirklich da waren, dass die keinen Blödsinn machen. Und es ist wirklich interessant. Also so eine kleine Empfehlung am Rande.
Ja, das ist total interessant, was es da gibt alles.
Also Wahnsinn. Und das Ganze, ja, führt ja dann auch irgendwann vielleicht wieder dazu, dass du dann vielleicht für ein Tripsbuch vielleicht sogar eine Inspiration dann bekommst.
Ja, genau. Also Inspiration gibt es eigentlich genug. Das Problem ist eigentlich eher, dann da wirklich dann eine runde Geschichte draus zu machen. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, muss ich sagen. Also so Ideen, man sagt ja auch, ne, Ideen kannst du nicht schützen, ne? Weil eine Idee ist erstmal so ein bisschen gar nichts, ne?
Richtig.
Das Ding ist halt die Umsetzung der Idee.
Genau, ne? Dass es eine Form annimmt, ne?
Ja, genau, und dass das auch irgendwie, weil du brauchst letztendlich, ja, Steve Jobs hat ja recht, ne, kreativ heißt, du schmeißt Sachen zusammen, aber du brauchst halt nicht, ich sag immer so, du brauchst ja nicht einfach zwei Ideen, die zusammenpassen, du brauchst so 10 oder so, die zusammenpassen oder so, damit das Ganze, ja, du hast jetzt halt das coole Setting hier mit der Hexe, du hast jetzt irgendwie dann deine Figuren und dann hast du noch irgendeine andere Idee und dann noch eine Idee und jetzt dann wird's irgendwie cool, ne, und das dauert halt einfach total lange. Also momentan plane ich jetzt gerade ein zweites Buch und bin wieder so ein bisschen entsetzt, wie lange das dauert, wenn du am Anfang stehst, denkst du immer so, Mann, ey, es ist...
Ja, aber man hat es ja gesehen jetzt, ne, wie schnell das jetzt in den letzten Monaten ging. Wir hatten uns ja immer kurz vor unseren Aufnahmen ja auch immer drüber unterhalten, wie der Stand der Dinge ist und so. Und du hast mir dann auch erzählt, dass dann irgendwann mal die Druckerei mit dir gesprochen hat. Ne? In Polen waren die, glaube ich, wenn ich das richtig
jetzt noch.
Genau, und dann hast du ja auch ein Exemplar zugeschickt bekommen. Und dann, klar, logisch, das ist ja auch dein Baby irgendwo. Wenn ich diesen Einband zum Beispiel jetzt hier, ich habe das Buch gerade neben mir liegen. Das ist so toll, allein schon mit diesem Rot und dem Weiß und diesem, ja, ist das eigentlich Sonne oder der Mond, muss ich jetzt gerade mal fragen.
Das ist der Mond.
Und das ist der Mond, ne? Okay, Mond, ja. Gut. Ja, und das ist alles so von der Haptik her auch sehr schön und das Papier dann auch rot drumherum.
Genau, klar, so ein Farbschnitt ist das, genau.
Ja, genau, so ein Farbschnitt und das sieht dann auch schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Vintage aus, das finde ich so toll.
Ja, ja.
Das macht das Ganze wieder so, rundet das Ganze ab und dann will man ja auch, dass das perfekt aussieht. Ich verstehe dich, absolut. Also,
ja, also immer so, das sind ja verschiedene Paar Schuhe, ne? Also auf der einen Seite ist es so, du hast ja einmal den Schreibprozess. Also der Schreibprozess ist ja wirklich dieses, das, was halt auch jeder machen muss irgendwie. Also du planst es, aber es gibt ja so zwei Arten von Autoren, so im Extremfall. Es gibt ja Leute, die setzen sich so hin und haben überhaupt keinen Plan. Also wie Stephen King zum Beispiel, der sitzt sich da hin und schreibt das Ding einfach.
Los.
Und dann sagt so, also Stephen King hat so diese Philosophie, ja, die Geschichte ist schon da, ich muss die einfach nur quasi ausgraben.
Wie so ein, der hat ja, genau, der hat ja mal gesagt, er hätte noch für 200 Jahre Geschichten im Kopf. Hat er mal gesagt im Interview.
Echt?
Ja.
So. Ja, aber der hat die trotzdem nicht in dem Sinne fertig, sondern der fängt einfach an und dann kommt eins zum anderen. Das ist wie so ein Skelett auszugraben von so einem Brontosaurus, weißt du? Also das Motto, es ist eigentlich schon in der Erde, ich muss es nur ausgraben. Das ist so die eine Herangehensweise. Und die andere Herangehensweise ist das, was ich jetzt auch mehr mache, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich ja mal im Fernsehen war, da ist das auch so ein bisschen normal, dass du es halt total planst, ne? Dass du halt so mit ja, so dramaturgisch daran gehst, das ist so mein erster, zweiter, dritter Akt oder so und das ist, keine Ahnung, das ist jetzt erstmal, machst du ein Exposé und so und planst die ganze Geschichte, bevor du sie schreibst, weil beim Film ist ja auch normal, du musst dir erstmal das Drehbuch schreiben und so, bevor du drehst, sonst wird es sehr chaotisch. Ja. Und dann die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen, also die meisten anderen Autoren machen, ne, so ein bisschen das eine, ein bisschen das andere, aber das ist die eine Sache, das Ding zu schreiben und zu überarbeiten und Testlesern zu geben und so, das macht so ziemlich jeder Autor, aber dann ist ja die Frage, hast du einen Verlag oder bringst du es selber raus, ne? Und ich habe halt die bewusste Entscheidung getroffen, ich versuche das jetzt gar nicht mehr mit dem Verlag, weil Horror ist so, oder Horror Mystery, das ist so nischig irgendwie, und ich habe auch keinen Bock, 2 Jahre zu warten. Ich war jetzt gerade, weißt du, bis da mal was kommt oder so.
Okay.
Ich war jetzt gerade auf dem BuCon, also es ist der BuchmesseCon, das ist in Dreieich. Das war an dem Samstag der Buchmesse, ist traditionell dieser BuCon. Und das ist quasi so eine Art Gegenpol-Veranstaltung. Also es ist dann Dreieich, ist auch bei Frankfurt, also es ist jetzt wirklich super nah.
Ja.
Und alle Fantastikautoren, also auch so Leute wie Bernhard Hennen und so, die sind dann halt, ne, der hier die Elfen macht und so, die sind dann eigentlich auf dem BuCon. Und das ist halt total cool. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch nie so richtig auf die Frankfurter Buchmesse gehe, weil das ist eine viel coolere Veranstaltung halt, ne? Diese ganzen Fantastik-Leute, also mit Science Fiction, Fantasy, Horror, das ist dann alles da vertreten. Und Also so eine kleine Messe mit ganz vielen Lesungen und so, habe ich auch mal gelesen. Diesmal habe ich aber nicht gelesen, letztes Jahr habe ich gelesen. Und da habe ich einen Typ getroffen und der meinte, du, ich muss jetzt mal kurz zum Verlag da, bei denen habe ich was eingereicht vor einem halben Jahr. Und dann habe ich aber nichts gehört. Ich habe auch mal nachgefragt per Mail, aber ich habe auch nichts gehört. Und dann habe ich ihn später nochmal getroffen und meinte, ja, die haben es noch gar nicht gelesen, weil die haben einfach total viel und die sind die nächsten 2 Jahre schon ausgebucht und
Wahnsinn.
Ne, und da denke ich immer so, nee, ich will, dass das jetzt rauskommt, ne? Und dann ist das Zweite, selbst wenn du jetzt einen Verlag hast, der, wir reden davon, das sind jetzt auch Kleinverlage, ne? Das ist auch nochmal, wir reden ja hier gar nicht von dem großen Heine, weißt du, der dir diesen Monster-Vorschuss vielleicht zahlt oder so, ne?
Ja.
Dann denke ich da so, ja, gut, klar, die nehmen mir jetzt dann viel ab, aber sieht das Buch nachher so aus, wie ich das haben will, ne?
Und ja, hast du halt nicht so einen Einfluss dann darauf?
Gar nicht. Einen großen Verlag? Ja, also, du hast natürlich so ein, du kannst so deinen Input geben. Das ist unterschiedlich. Ja. Es gibt auch so kleinere Verlage, da ist es durchaus auch okay, dass wenn ein Autor vielleicht mit einem eigenen Cover ankommt, also weil er einen Cover-Designer kennt oder sowas, hängt dann ein bisschen vom Budget ab oder so. Es gibt dann auch so Autoren, Cover ist immer von Demodem oder so. Aber trotzdem hast du so richtig Einfluss, hast du ja nicht, weil es geht ja um den Verlag und das Verlagsprogramm, ne? Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob diese Ausgabe, die du jetzt da hast, ne, mit dieser Farbschnitt und von des Baby Witch, das hat ja so eine Lackierung und so, damit das so glänzt und ein bisschen so haptisch ist oder so.
Genau, ein bisschen abgehoben ist, denn die Buchstaben, ne? Wenn ich bei Baby Witch drüber fahre, merkt man das ja direkt.
Genau, das ist so ein UV-Lack. Und ich kann das halt alles so machen, wie ich das machen will, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, also ich hatte ein paar Verlage, wo ich, also ein Verlag hat mir ganz konkret gesagt, schick mir das gerne mal.
Ja.
Und andere Verlag, da hätte ich über andere Autoren die Kontakt wahrscheinlich bekommen. Aber ich habe dann auch überlegt, ja, aber nee, ich will das jetzt selber machen. Ich will diesen blöden Druckprozess auch irgendwie machen. Ob das sinnvoll ist, eine andere Frage, ne? Aber weil ich könnte jetzt auch den nächsten Roman schreiben, wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber ich wollte das halt einfach die ganze Nummer irgendwie machen, ne? Und das Witzige war, ich hatte halt, das habe ich ja vorher nicht gemacht bei Necrolog, ich habe jetzt halt das Buch, also das gedruckte Buch in 2 Versionen, also einmal als Taschenbuch und einmal als halt als dieses Hardcover mit dieser Veredelung. Ja, jetzt wird das halt in meinem Webshop gekauft. Das gibt's auch nur bei mir, also dieses Hardcover. Also wenn du entweder, also kannst mich anschreiben, ist nicht das Problem. Ich habe auch lennoxlate.de, gibt's auch einen Shop oder so, gibt's auch. Oder eben, wenn ich auf Messen bin oder so. Bookern hatte ich jetzt auch einige im Rucksack dabei und so. Aber das Krasse ist, ich wusste halt nicht, wie viel ich drucken lasse und so. Und ich wusste halt nicht, weißt du, wie das Verhältnis ist zwischen Taschenbuch und Hardcover. Das Taschenbuch kostet irgendwie 15 Euro, das Hardcover kostet 24 oder so. Aber trotzdem, ich meine, mit Porto und so weiter, bist du, ne, ich dachte, na, mal gucken. Aber es haben quasi fast alle das Hardcover bestellt in meinem Shop. Ne? Also,
ja, weil es da wirklich schön ist.
Ja, aber das wusste ich ja nicht. Das so ankommt. Also ich meine, schön, ja, okay. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute das bestellen und so. Ne? Und es ist krass, also es das ist auch so eine interessante Erfahrung, weißt du. Und diese Erfahrung will ich halt machen, weißt du. Und die machst du halt nur, wenn du selber machst.
Wie ist jetzt gerade, weil wir jetzt gerade das sagen, wie ist so dein das Feedback jetzt so im Allgemeinen? Wirst du angeschrieben? Ja. Ich sehe jetzt auch zum Beispiel bei Amazon hast du schon 5 Sterne, wenn ich da jetzt drauf schaue. Das ist ja Wahnsinn. 12 im Moment, also heute, 24.10., 12 schon Rezessionen drin.
Genau, und das ist ja jetzt gerade mal, ne, 13, das ist rausgekommen. Gestern waren es 10, also es kommt, momentan kommt jeden Tag irgendwie eine, kannst du sagen,
klasse,
geschnitten, ne? Und die sind alle super. Also es gibt so ein paar Anmerkungen, also manchen ist, ich habe da so ein Denglisch drin in der, also ich bin ja in dieser, weil ich finde, ich habe mal für einen großen Konzern gearbeitet. Auch in einem Software-Bereich und die haben halt so eine ganz komische Sprache gehabt, weißt du? Das war alles so.
Das kenne ich.
Ja, genau. Weißt du, wir müssen das noch goalen und wir müssen und ich fand das halt so witzig irgendwie. Da habe ich ja gedacht, ich finde es eigentlich cool, wenn die alle da so reden, ne? Und aber das, einige Leute haben damit echt ein bisschen ein Problem, weil sie weil ich sehe das immer so. Also für mich ist das auch wieder so eine Figur, weißt du, so ein Charakter, ne, dass die halt alle so geschwollen, unsinnig daherreden. Aber das ist halt für die Handlung nicht wichtig und das muss man auch nicht alles verstehen, was die erzählen, wenn die dann irgendwas von Forecasts und Problemen in der Pipeline reden und so, ist völlig egal, ne. Und aber es gibt, glaube ich, Leute, habe ich jetzt festgestellt, die haben da durchaus, die versuchen das dann zu verstehen und die sind dann ein bisschen überfordert oder so. Also da gibt es dann manchmal so ein paar Sachen, wobei das ist jetzt nicht, sie halt ein paar Szenen in diesem Büro, ne? Ja. Und dann dasselbe war mit dem Gender, da war das auch noch so, dass, wobei das, das war meine,
du da drin, ja?
Meine Testleser, ich hatte halt, ich habe ja mal erzählt, ich erzähle das aus einer, immer aus der Perspektive von so den Figuren. Und ich habe eine so eine Personalverantwortliche, die halt natürlich, natürlich glaubt, dass diese Hexe natürlich da in den normalen Auswahlprozess durchlaufen hat, was einfach nicht stimmt. Und auch wenn ich aus ihrer Perspektive erzähle, dann ist die halt total, die ist halt mega ultra feministisch und so, ne?
Okay.
Und da habe ich halt alles, also die ihren kompletten inneren Monolog, also die redet dann auch immer von KollegInnen und so. Und ich habe dann wirklich Genderstern reingeknallt, ja, ne? Okay. So, ob das den KollegInnen gefällt oder so. Und dann irgendeiner hat mir dann aber auch von den Tests, der ist dann bei MitarbeiterInnen Fahrräder, ist er dann ausgestiegen und meinte, boah, nee, also das geht jetzt gar nicht. Ne? Und ich habe dann irgendwann auch eingesehen, dass es irgendwie too much ist. Also ich fand es okay. Ich habe das dann massiv abgeschwächt in der fertigen Fassung jetzt. Also hier ist das jetzt nicht mehr so, ne? Aber das fand das halt lustig, eine Perspektive zu haben. Also immer wenn die Kapitel kommen, hast du Gendersterne, sowohl im Dialog als auch so in den Gedanken, ne? Weil du dann einfach total in dieser Perspektive bist. Ich fand das einfach total schräg. Und das gab auch einige, die fanden das cool. Aber die meisten meinten, ey, das reißt mich so raus irgendwie vom Lesen. Das fand ich zu anstrengend, habe ich es rausgenommen. Ich fand das aber interessant, weil ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das Gendern gerade bei jüngeren Leuten, also ich hätte erwartet bei jüngeren Frauen, dass die das cool finden sogar. Aber die waren so die Ersten, die gesagt haben, boah, das nervt mich total. Also,
ja, aber das glaube ich eher, das ist so mehr so ein Politikum. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass es die meisten Leute wirklich nervt. Also ja. Ich muss es auch nicht lesen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Interview oder irgendwas lese oder einen Bericht, dass dann immer da gegendert wird. Weil es ist, wie du schon gesagt hast, es reißt einem wirklich raus. Das stimmt. Ja, weil man sich, glaube ich, damit zu stark beschäftigt, weil es auch noch nicht so in der Sprache immer noch nicht so drin ist.
Im Alltag. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht immer in die Sprache reinkommt. Ich glaube, das Gefühl, das ist jetzt durch. Ich weiß, dass die Taz, ne, die in die Zeitung in Berlin, die Taz, die hatte ganz am Anfang, haben die komplett durchgegendert. Also das haben die, glaube ich, 2-3 Jahre gemacht oder so. Und die komplette Zeitung gegendert mit Genderstern und allem. Und dann haben sie das irgendwann aufgehört, weil sie so viel Gegenwind bekommen haben. Ja. Und ich habe dann von einer anderen Journalistin gehört, die, glaube ich, für die Sportbild oder irgend sowas schreibt. Und die meinte so, bei uns in der Branche ist es eigentlich durch. Also das ist, das ist quasi gescheitert irgendwie. Ne? Und weiß ich nicht. Und jetzt gab es auch hier diese Shell-Studie, diese Shell-Jugendstudie oder so. Und da war auch erstaunlich, dass das Gendern auch von vielen, vielen Jüngeren, also so 16 bis Mitte, Ende 20, eigentlich in der Mehrheit abgelehnt wird. Was ich jetzt nicht gedacht hätte. Mhm. Ich hätte gedacht, dass die Jüngeren das eigentlich cool finden oder so, aber ja, wie auch immer. Aber mir ging es auch nicht ums Gendern, mir ging es wirklich darum, ich fand das wieder ein interessantes Stilmittel einfach. Ne? Also ich finde das ist ja so, wie wenn du sagst, ich habe jetzt einen Charakter in einem Film, der spricht jetzt bayerisch oder so oder einen texanischen Akzent oder sowas. Ne? Und das ist für mich einfach nur eine sprachliche Geschichte gewesen. Also sowohl dieses Business-Denglisch, Bullshit-Bingo, als auch das Gender. Das fand ich halt, das waren halt so Dinge. Du wusstest dann halt, weil das war mir wichtig. Mir haben einige gesagt, ich weiß sofort, in welcher Perspektive du bist, aufgrund der Sprache, ohne dass du mir sagst, wer das ist. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, weil das ist eigentlich das, was ich erreichen will. Und das ist ja auch das, wie du Konflikt machst, ne? Dass du halt, du hast ja den, was weiß ich, zum Beispiel, wenn du, eins meiner Lieblingsromane ist hier der Rambo von David Morrell. Das ist ein super Roman, weil du hast, das ist eigentlich so, da ist immer ein super Perspektivenroman, weil eine Kapitel ist dann aus der Perspektive von John Rambo, der dann halt in diese Stadt kommt und sagt, hey, ich will da nur jemanden besuchen, und der Sheriff sagt, hier, steig mal ins Auto, ich fahr dich mal zum anderen Ende der Stadt und schmeiß ihn raus. Ja. Und dann hast du halt ein Kapitel aus Rambos Sicht, der das einfach total übergriffig und scheiße findet und denkt, was für ein Arschloch. Und dann hast du es auf der Perspektive, das nächste hast du aus der Perspektive von Sheriff Teasel, der so denkt, boah, hier dieser Typ, ich habe ja nichts gegen den, aber wie können die Typen nicht in der Stadt gebrauchen, sonst kommen diese ganzen Tramps hier hin, das will ich nicht und so, ne? Und immer wenn du die Perspektive wechselst, dann denkst du immer, boah, der andere ist ja so ein Arschloch, ne? Ich hasse den. Und dann wechselst du die Perspektive und denkst, boah, der andere ist aber so ein Arschloch, ne? Und das schafft David Morrell total gut, weil du immer aus der Perspektive heraus immer im Recht bist. Und das endet dann auch darin, am Ende von Rambo, von dem Roman, es ist auch so, die sterben auch beide im Roman, ne? Weil das gibt's keine Versöhnung. Okay. Also, sie wird beiden, ich weiß gar nicht, die beiden, glaube ich, mit der Schrotflinte der Kopf weggeschossen oder so. Das endet ziemlich, ziemlich übel und drastisch. Aber ich fand halt immer das so geil, wie du denkst, boah, ich lese halt diese Perspektive und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Sheriff, der ist einfach dieser größte Wichser unter der Sonne und bums, nächstes Kapitel und denkst du, boah, dieser Rambo, nee. und das ist halt was ich geil fand und das ist was ich auch irgendwie gerne machen will in Baby Witch. Und das ist auch was auch fundamental anders ist als der Nekrolog. Ne? Also ich meine, Nekrolog ist ja auch sehr viel kürzer, das ist ja halb so lang, der ist ja 160 Seiten oder so, der ist jetzt hier 240 oder so. Er ist ziemlich genau eigentlich, also noch ein bisschen mehr als doppelt so, also hat jetzt richtige fette Romanlänge und das erreichst du eben auch dadurch, indem du halt einfach so verschiedene Perspektiven bringst. Die brauchen halt Zeit, ne? Aber die machen halt Spaß. Also das ist, ja genau.
Schön. Und das ist ja auch das, was ich auch jetzt bei Instagram zum Beispiel auch immer sehe, das ganze Lob und dieses, was die Leute teilen, das ohne Ende. Ja, fällt mir auch immer sehr auf, dass die über dich verlinken und das ist feiere ich gerade im Moment.
Das ist, also das ganz, ist der, ganz toll. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe auch Blogger, habe so ein Blogger-Team, die sind auch irre, also die haben das halt gelesen und aber die hauen auch die ganze Zeit da irgendwelche Stories raus und so. Also das ist schon geil, wenn du das nicht alleine machen musst alles. Das ist schon echt cool. Aber ich habe gestern oder vorgestern habe ich eine E-Mail bekommen, weil das sind halt echt nicht alles nur diese, ich sag mal, das ist nicht alles nur dieser Instagram-Hype oder so. Ja. Und zwar hat mir eine geschrieben, hey, wir haben uns vor einem Jahr auf der MagicCon getroffen und da habe ich dann Nekrolog gelesen und bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren nach Ulm und habe das gelesen und fand es total cool und habe mich jetzt total gefreut, dass jetzt ein neuer Roman raus ist. Und den habe ich dann auch in einem Zug gelesen. Also ich habe den irgendwie angefangen abends zu lesen und um 3 Uhr nachts habe ich aufgehört, aber auch nur, weil der Roman durch war und so. Boah, und fand es halt voll gut. Und das, du merkst halt, dass du so treue Leute hast mittlerweile, weißt du, die echt sagen, boah, mir gefällt es wirklich, wie du das geschrieben hast und das mag ich total und das ist so anders und so und weil ich meine, Geschmack ist Geschmack, ne, also, aber ja, das ist schon toll, also wenn jetzt Leute kommen, die das halt auch nicht nur finden, weil das Cover geil ist oder das Thema, sondern auch wirklich sagen, ich mag das, wie das geschrieben ist und so. Das hat das Riesenkompliment irgendwie. Ne?
Das ist schon toll, wenn man dann dafür so sag ich mal, das sind ja Lorbeeren und wenn man die bekommt, das ist doch klasse.
Wenn man so viel Lob und bekommt. Da bin ich auch wieder bei dieser Verlagsdiskussion. Ne? Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Verlage. Ich bin ja auch mit den Kurzgeschichten, bin ich ja auch einigen Verlagen, also zum Beispiel bei Shadow Decks werde ich erst demnächst auch wieder eine Kurzgeschichte haben, irgendwas mit Wasser zu tun hat, mysteriöse Gewässer. Und das sind auch ein super engagierter Verlag und so, alles super. Ja. Aber ich habe halt, bei diesen kleinen Verlagen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber sobald die ein bisschen größer werden, haben die natürlich auch ein gewisses Interesse daran, dass sie sagen, wir brauchen jetzt aber eine gewisse Art von Buch. Also wie immer die jetzt ist, ne? Das ist bei jedem Verlag anders. Genau wie bei Netflix. Also Netflix würde die ja.
Ein Trend sagen, oder was meinst du jetzt?
Ja, also oder ein Thema oder das läuft bei uns gut oder das würde bei uns gut reinpassen. Nicht unbedingt Trend, aber das würde bei uns jetzt gut reinpassen. Ne? Also ja, weißt du, so Hexen, das könnte dann so hypothetisch so funktionieren, dass sie sagen, ja, das mit den Hexen ist irgendwie total geil, aber ich fände es irgendwie noch cooler, wenn es noch das und das Element hätte oder sowas, ne? Oder wenn irgendwas, ne? Und ja, und dann fängst du aber irgendwann an, so ein Produkt zu schreiben halt, ne? Also so die neue Netflix-Serie halt zu schreiben, ne? Was dann halt nicht mehr deins ist, sondern ein Verlagsbuch ist halt am Ende, ne?
Und es ist dann nicht dein Baby mehr,
ne? Es ist dann nicht mehr dein Baby. Und dann ist halt die Frage, was auch nicht unbedingt schlimm sein muss, ne? Aber es kann dir halt passieren, dass du am Ende vielleicht doch ein Buch hast, was irgendwo so ein bisschen glatt gebügelt ist und wo deine Autorenpersönlichkeit gar nicht mehr so stark ist. Das mag dann sogar sehr erfolgreich sein, wenn der Verlag, so ein Verlag macht das ja auch mit einem gewissen Grund, dass die sagen, denn dann passt das bei uns rein und dann können wir das vielleicht auch in so und so bewerben und so weiter und so weiter. Wir wissen ja auch, was die Leute bei uns lesen und so. Das kann dann sogar sehr erfolgreich sein, aber es kann eben, ja, weißt du, so dieses, so ein bisschen wie das Netflix-Ding von der Stange sein am Ende, ne? Und damit machst du ja, also, damit förderst du nicht unbedingt deine Autorenpersönlichkeit, sage ich mal, oder deinen eigenen Stil, ne? Und ich möchte gerne Sachen schreiben, die ich wirklich ja, die so meine Sachen sind halt wirklich. Und in der Hoffnung, dass eben dann Leute sagen, boah, das ist aber so ein Lennox. Das ist ja so ein typischer Lennox.
Also, dass man das gleich erkennt sozusagen. Ne?
Ja.
Ja, ja, ist stark. Hast du jetzt schon gemerkt, wenn du Lesungen jetzt machst, dass da mehr Publikum vor Ort ist? Oder ist das, hat sich das, ja, oder ist das geblieben? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Das hängt total von der Veranstaltung ab. Also ich habe ja auch teilweise, okay. Also was sich wirklich geändert hat, ist, ich habe im letzten Jahr noch versucht, Lesungen zu kriegen, wie blöd. Also ich habe selber akquiriert, irgendwie gesagt, hey, kann ich nicht mal lesen und so. Ja. Und diesmal habe ich gesagt, ich habe so viel zu tun gehabt mit dem Druck und so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Energie mehr für Lesung. Also ich habe oder keine Kapazität, mich auch noch darum zu kümmern. Dann kamen aber 3 Anfragen. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, und das hat sich echt geändert, dass ich halt gefragt werde. Ne? Und das ist schon anders. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie, also wir müssen jetzt mal gucken, wie voll die werden. Also die waren ja noch nicht. Ne? Deswegen mal sehen. Also eine ist jetzt, jetzt am Samstag in Hürth, in so einer, ja, das ist eine Musikschule, die mich da gefragt hat, das ist echt cool. Da habe ich so richtig viel Zeit, da werde ich auch was über die Recherche erzählen, auch mal ein bisschen, ich bin jetzt gerade dabei, mir so ein paar Witch-Talk-Videos mal auf mein Tablet zu ziehen, um mich ein bisschen sowas mal zeigen kann oder so. Ja. Genau, und dann bin ich, wenn diese Folge hier rauskommt, Halloween, bin ich in Erfstadt auf so einer Lesung, schaurig und irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Auf jeden Fall, das sind alles so Halloween-Kurzgeschichten. Es sind auch so Autoren hier aus der Gegend, die ich auch kenne. Die habe ich schon öfter mal gelesen. Die sind echt super cool. Es wird so ein lustiger Abend, sage ich mal, mit auch eher so augenzwinkernden Halloween-Geschichten, also Kurzgeschichten. Und die haben mich halt gefragt, ob ich nicht aus Baby Witch vorlesen kann, auch was, weil das halt gerade neu raus ist und da super zu Halloween passt. Da werde ich halt ein Kapitel rauslesen. Und dann bin ich am 3.11. in Aachen in der Grotesk-Absinth-Bar. Das ist eine geile.
Oh, Absinth, lecker. Yeah.
Und ich war da noch nie. Das muss eine geile Location sein, wo ich auch gehört habe, dass die schon, ich weiß nicht, so 20er-Jahre-mäßig ist oder so. Da drehen die wohl öfter auch mal Filme oder so. Ja. Das ist eine ziemlich coole Location sein. Okay. Da bin ich mit 2 anderen Autoren, lesen wir zusammen. Mhm. Also, das wird dann so, weißt du, liest dann einer von uns, dann wird wieder ein bisschen Absinth ausgeschenkt, also, und dann liest wieder einer und
geht das dann.
Ja, und das sind aber alles so Sachen, da bin ich halt auch gefragt worden. Ne? Und,
nur dran neben, Lennox, nur dran neben, wirklich. Ich habe da schon böse Erfahrungen mitgemacht mit
Absinth. Ich muss Auto fahren, also das ist,
ja, wird da deswegen gar nichts. Dann am besten gar keinen.
Nee, ich komme dann mal so zu. Ich werde das Ambiente genießen und nicht den Absinth und dann vielleicht nochmal wiederkommen oder so. Und genau, also bei der weiß ich, da haben wir Vorverkauf und der läuft sehr gut, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, noch kriegt man da auch was, aber da war das so ein bisschen, wir hatten so ein Mindestding, weißt du, weil das wird quasi nichts, wenn zu wenige Leute kommen, weil dann rechnet sich das einfach nicht für die Absinthbar. Und diese Marke, die uns da genannt haben, also ich habe das auch selber gar nicht organisiert. Ne? Ich krieg das immer nur so mit und teile das halt ab und zu. Aber die Marke, die uns als Minimum genannt wurde, die ist also längst übertroffen. Und also das ist schon geil irgendwie. Das ist irgendwie echt, echt cool. Du bist jetzt halt, weißt du, so bei Eventbrite oder irgendeiner Plattform, wo du jetzt so Karten vorbestellen kannst, sind wir jetzt halt so drauf. Ne? Und das ist schon irgendwie geil. Also dass die halt auch wirklich, ja, so Leute da hinkommen. Und da freue ich mich drauf, weil Aachen ist auch, kenne ich noch nicht so richtig. Also ich habe halt da noch nicht gelesen und ich merke doch immer wieder, dass du immer auf jeder Lesung, auf jeder Convention oder so, findest du halt so ein paar Leute, mit denen du dich richtig gut verstehst, weißt du, so wie wir da auf der MagicCon, auf der FedCon damals.
FedCon.
Genau, und oder mit der Alexandra oder so. Und dann hast du halt, ist das halt einfach so, das sind oft so Leute, also da findest du dann oft die Leute, mit denen du länger Kontakt hast. Und das ist deswegen.
Das ist definitiv so.
Ja.
Ich habe auch durch das, dass du mich damals angequatscht hast auf der FedCon, der zum Lesen zurückgefunden. Ich habe mal eine Zeit lang kaum gelesen. Ja, ist wirklich so.
Ja, super.
Ja, und jetzt bin ich sogar Mitglied mittlerweile bei der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Weil es mich so reingezogen hat.
Schön.
Ja, ich habe jetzt, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Bücher ich im Moment gelesen habe. Und deswegen freue ich mich auch nächste Woche Baby Witch in meinem Urlaub zu lesen. Das macht einfach so viel Spaß wieder. Und Fernsehen, sage ich dir ganz ehrlich, ist bei mir fast nicht mehr an. Ich schaue ganz wenig Fernsehen mittlerweile. Fernsehen habe ich, glaube ich, dieses Jahr noch nicht geschaut, wie die Jahre zuvor. Also ich lese definitiv viel mehr. Und das tut auch richtig gut.
Ja, tut gut. Das war bei mir, ich hatte diesen Flash so ein bisschen, als die E-Book-Reader aufkam. Da hatte ich das. Ich hatte bis dahin eigentlich kannst du fast immer sagen, dass ich ein, maximal zwei Bücher gelesen habe im Jahr. Und das war immer, wenn ich Urlaub hatte. Also ich habe dann immer, da habe ich tatsächlich als Ritual teilweise gemacht, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt, ich lege mich jetzt an den Strand oder so, was ich heute auch nicht mehr mache, habe ich heute gar keinen Bock mehr drauf. Aber früher war das noch so. Und da bin ich dann wirklich in die große Buchhandlung gegangen und habe dann echt geguckt, okay, welches Buch lacht mich jetzt an für einen Urlaub irgendwie, ne? Ja. Aber sonst den Rest, jetzt, und das war ganz schlimm, wenn mir dann irgendwie 50 Seiten fehlten oder so, weil mein Urlaub vorbei war. Für diese letzten 50 Seiten habe ich dann irgendwie 3 Monate gebraucht und fand es dann immer total blöd, weil ich völlig raus war, ne? Und als der E-Book-Reader kam. Das ist blöd,
ja.
Ja, ne? Aber da hatte ich dann halt Zeit. Und als der E-Book-Reader rauskam, ich hatte erst so ein Kobo Mini, das war so ein ganz, ganz kleiner, den kannst du dir quasi so in die Jeans-Hosentasche stecken oder so, also so ein richtig kleiner E-Book-Reader. Und den habe ich aber auch immer mitgehabt, ne, das Ding. Und da habe ich dann plötzlich angefangen, echt Bücher zu lesen, wie ein Bekloppter, ne, und jetzt ist es ein bisschen zurückgefahren, weil wenn du selber jetzt schreibst, dann ist so ein bisschen das Problem, da musst du manchmal was anderes sehen oder so, was anderes machen. Also es ist manchmal auch ganz cool, mal doch nochmal irgendwie irgendeinen Film zu gucken oder so. Aber momentan ist halt auch das Problem der Zeit. Also ich schaff's auch gar nicht. Ich lese, jetzt ist wieder ein bisschen schade. Ich lese gerade Bücher sehr, auch wieder sehr lang irgendwie. Und dann verlierst du so ein bisschen den Drive, weil du schon wieder Sachen vergisst oder so. Ne? Aber mir geht's auch so, dass ich tatsächlich dieses Streaming und so, ich finde, da ist die Faszination jetzt einfach so ein bisschen vorbei. Ja,
gut, also du bist auch gut ausgelastet und.
Ja, das auch, aber ich finde halt, ich weiß noch, als Netflix neu war, da fand ich das auch geil, ne? Ich will auch gar nicht sagen, dass das so schlechter geworden ist oder so, aber irgendwie ist es halt jetzt normal und man hat eben auch sehr viel gesehen und so und jetzt ist es halt nicht mehr, also jetzt geht's mir halt auch so, dass ich tatsächlich eher lese als, irgendwie.
Was hat das auch mit dem Alter zu tun oder was? Oder vielleicht auch, dass es einfach nicht mehr, die Angebote nicht mehr so gut sind? Ich weiß es nicht, kann's ja nicht sagen. Weil
also ich so, komme halt einfach so stärker, ich komme tiefer rein in die Geschichte, wenn ich lese.
Stimmt,
einfach,
stimmt. Ja. Mir auch so, ja, definitiv.
Ja, und dann kommt noch hinzu, ich meine, bei jeder zweiten, dritten Sache, die so rauskommt, merkst du ja, es basiert eh auf einem Roman oder so. Und ja, also ging mir das... Geht mir das ganz häufig. Ich weiß noch, wie ich im Kino war und habe ich irgendwie diesen Red Sparrows oder so gesehen, den Trailer davon. Das ist ja so eine Agenten-Story da, russische Agentin oder so. Das sieht irgendwie voll aus wie so eine Romanverfilmung, ne? Nachgeguckt, ja, es ist eine Romanverfilmung, habe ich den Roman gelesen halt, ne? Und dann habe ich ja oft dann keinen Bock mehr, den Film zu gucken danach.
Verstehe ich. Ja.
Und
die weichen ja meistens sowieso noch ab, dann. Da kommt sie doch dazu.
Ja, ja. Also das heißt auch gar nicht, ich habe den sogar dann später gesehen und fand ihn auch gut, aber ich habe das ganz häufig, dass ich jetzt was sehe und denke, oh, das ist eigentlich eine coole Idee und dann, oh, das ist ein Roman und dann, oh, da lese ich jetzt einen Roman. Also für mich sind tatsächlich, die Hauptfunktion von Netflix ist tatsächlich für mich und von all diesen Streaming-Anbietern und großen Hollywood-Studios, dass es eigentlich Buchtrailer sind für mich. Also dass ich dann echt sage, oh, das sieht cool aus. Okay, gibt's ein Buch? Kaufe ich das
Buch? Gibt's ein Buch?
Und guck nicht den Film.
Okay. Schön.
Es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber ich finde es für mich das praktisch. Ich finde das gut so.
Ach ja. Ja, mit dem Blick auf die Uhr würde ich mal sagen, wir haben so eine gute Stunde schon fast rum.
Oh, dann.
Ja, das ist ruckzuck gegangen. Ja, Lennox, wie gesagt, du hast gesagt, Aachen bist du jetzt, ne? Am 3.11.
In Aachen, ja.
Ja, genau. Und dann bist du ja auch schon wieder am 15.11. bei uns, ja, mit dem lieben Gregor zusammen.
Oh ja.
Bei Where is the Light? Er hat sich reingemischert, wie wir hier so schön bei uns sagen in der Bubble.
Fachterminus.
Ja, genau. Und wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, Quereinsteiger seid, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kommt doch einfach mal rüber zu Where is the Light im Millennium Podcast, hört da mal rein. Und wir reden da auch natürlich auch immer noch so drumherum, aber natürlich reden wir natürlich hauptsächlich da in der Serie, über die Serie Millennium. Und Out of the Box soll einfach so ein Format sein wie jetzt gerade eben, ne, dass wir über ein Buch mal sprechen oder dass wir über eine TV-Serie sprechen, die gar nichts mit Millennium zu tun hat oder Horrorfilme oder so weiter. Und ich habe noch ein anderes Format noch, das heißt Millennium Shorts. Und da reden wir dann auch nochmal über Kurzthemen im Millennium, wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal vor, demnächst mal über Filme zu sprechen, die Millennium beeinflusst haben, ne? So wie Schweigender Lämmer zum Beispiel.
Ja, cool.
Da auch einfach mal so ein bisschen mal das Ganze abrundet und habe auch den einen oder anderen Überraschungsgast vielleicht noch im November. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und dann wird noch viel, viel Input kommen.
Ja,
Genau.
perfekt für die dunkle Jahreszeit, ne?
Perfekt, genau. Jetzt rund um Halloween und das ist sowieso meine Lieblingsjahreszeit. Also, alle lieben so den Sommer. Ich bin so der Herbstmensch. Ich
Ja.
liebe das. Also, ich weiß nicht warum. Ich liebe es einfach, weil es einfach irgendwie, es gibt ja so ein wohliges Gefühl, finde ich, wenn es draußen regnet und die Blätter vom Baum fallen. Das ist irgendwie so ein muckeliges Gefühl. Ja, ist
Ja, ich
einfach
finde dann,
gut.
genau, ich finde dann eher so den Januar, den Februar, den finde ich dann wieder fies irgendwie, aber
Ja.
bis Weihnachten hin ist eigentlich alles cool, ne? Und das stimmt. Da gibt es schöne Halloween-Sales für Blu-rays und so, ist alles perfekt. Also,
Alles perfekt, das ist das
ja.
perfekte Jahreszeit. Enox, hast du noch irgendwas an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen? Willst du noch irgendwas mitteilen,
Oh,
bevor wir aussteigen?
eigentlich gar nichts. Ich sag mal, danke für die Einladung. Wer wirklich jetzt mal Bock hat auf Baby Witch, der kann ja einfach mal die Kritiken lesen oder einfach mal schauen.
Wir hauen noch was in die Shownotes rein, ne?
Genau.
Ja.
Und einfach auch mal auf meinen Social Media Kanälen gucken oder so. Und wenn irgendwelche Fragen sind oder so, einfach mich anschreiben. Ich meine, alles gut. Die Wege sind kurz.
Heute sowieso.
Alles
Dann
klar.
würde ich sagen, vielen Dank und bis bald, Lennox.
Jo, bis bald. Tschüss.